Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
Mit Axel Ramlo.
Und mit Wladimir Balzer. Herzlich willkommen. Letztens war ich wieder beim Elternabend und wo saß ich? Natürlich im Klassenzimmer. Mhm. Es war mal wieder ein Déjà-vu, würde ich sagen. Kenne ich doch.
Ja.
Bänke hintereinander aufgereiht, Stühle dahinter, vorne die Lehrerin. Also beim Thema Klassenzimmer scheint sich an deutschen Schulen in den letzten Jahrzehnten nicht allzu viel geändert zu haben.
Wenn es kreativ ist, gibt es vielleicht noch die U-Form.
Ja,
aber
mehr glaube ich nicht, oder?
Klassenzimmer gewinnen keine Preise für innovatives Raumdesign. Unser Gast sagt aber, wir müssen uns vom Klassenzimmer an und für sich eigentlich verabschieden, wie wir es jetzt kennen. Olaf Axel Buro ist bei uns. Er ist Professor für allgemeine Pädagogik und er wird einen Vortrag halten. Abschied vom Klassenraum, Schulen neu gestalten. So heißt sein Plädoyer, das er beim Deutschen Ganztagsschulverband vorstellen wird. Vorher ist er bei uns. Einen schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Hallo. Warum müssen wir uns verabschieden vom Klassenzimmer?
Ja, weil das Klassenzimmer nicht mehr in die heutige Zeit passt. Letztendlich ist diese Form des Unterrichtens, wo Schüler sozusagen frontal aufgereiht sind und dann frontal beschallt werden, stammt aus dem Mittelalter. Das sind aus den Katechismusschulen, den Betschulen und so weiter. Es gab schon in der Renaissance die sogenannten Rechenmeisterschulen. Da haben Schüler mit dem Meister um Tisch gesessen und haben gemeinsam sozusagen Probleme entwickelt und gelöst. Dann hat aber Preußen und die industrielle Massenproduktion gesiegt und hat eine normierte Form des Klassenraums entwickelt, in dem Kinder sozusagen in einem rechteckigen Raum, in der Tendenz jedenfalls, mit Stühlen organisiert nach vorne ausgerichtet arbeiten. Und dieser Klassenraum ist natürlich optimal, wenn Sie so eine frontale Instruktionspädagogik machen. Heute brauchen Sie aber ein Drittel Alleinarbeiten mit Unterstützung digitaler Medien, ein Drittel vielleicht Instruktion, ein Drittel Team- und Partnerarbeit und 10% im Kreis. Und dafür brauchen Sie ein flexibles Mobiliar, dafür brauchen Sie ganz andere Raumgestaltung.
Die Preußen. Ich glaube, das nehme ich jetzt einfach mit für den nächsten Elternabend. Wir wollen es aber noch ein bisschen vertiefen natürlich. Vorher noch Musik aus Kanada von Ron Sexsmith, No One.
Und dann erfahren wir, wie es besser zu machen ist. Ron Sexsmith, No One, hier im Deutschlandfunk Kultur.
Also wir haben gerade gehört, wie deutsche Klassenzimmer das geworden sind, was sie jetzt sind, nämlich ein Ort der Strenge und der baulichen und möbeltechnischen Struktur, die nicht so besonders gut ist offenbar für Schüler. Die Preußen sind mal wieder schuld. Olaf Axel Buro ist bei uns, Professor für allgemeine Pädagogik, der eben sagt, wir sollten uns verabschieden vom Klassenraum, wie wir ihn kennen. Ein Vortrag wird erhalten da bei der Tagung der Ganztagsschulen, des Ganztagsschulverbandes. Also, wie sollten sie denn nun stattdessen aussehen, die deutschen Klassenzimmer?
Die Frage ist, ob man überhaupt noch Klassenzimmer braucht. Wenn Sie sich zum Beispiel die Alemannenschule in Wutöschingen angucken in Baden-Württemberg, das ist eine Gemeinschaftsschule, da gibt's in dem Sinne keine Klassenräume mehr, sondern das ist ein gestalteter Großraum mit Nischen, mit Rückzugspunkten, mit Arbeitsplätzen für die Schüler. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass das Modell des Unterrichtens sich verändert. Also es geht stärker in selbstgesteuertes Lernen, in Teamlernen, in Problemlösungen. Lösendes Lernen, wo man eben auch die reine akademisch-kognitive Verengung. Wir haben ja Descartes, cogito ergo sum, das stammt aus der Aufklärung, ich denke, also bin ich. Und wir haben eine Fixierung auf kognitives Wissen, aber kognitives Wissen führt nicht zu Verhaltensänderung. Wenn ich jetzt einen Vortrag über gesunde Ernährung halten würde und ich würde Sie hinterher testen, würden Sie eine super Note schreiben, weil Sie so gut zuhören, würde ich ein Jahr später überprüfen, ob Sie Ihr Ernährungsverhalten verändert hätten, würde ich feststellen, nichts. Weil kognitives Wissen führt nicht zu Verhaltensänderung, was wir im Bereich der Ökologie überall merken. Das heißt, wir brauchen für eine Zukunft der Gesellschaft, Bildung der Zukunft, brauchen wir andere Lernformate, die wirklich Kompetenzen entwickeln und Kompetenzen.
Kompetenzen. Mit Erfahrungen selber machen, oder?
Selber handelnd, gestaltend, und dazu brauchen Sie offene Lehr-Lern-Umgebungen, die zum Handeln aufrufen. Das ist ja nicht alles neu. Maria Montessori, hilft mir es selbst zu tun, die vorbereitete Umgebung. Aber wir haben heute auch in Verbindung mit den digitalen Medien vielfältige Möglichkeiten, den Schülern unterschiedlichste Lernkanäle und Lernzugangsweisen zu ermöglichen. Und dazu ist es nicht sinnvoll, dass sie in einem frontal ausgerichteten Klassenzimmer sitzen. Zum Beispiel auch die Smartboards halte ich für einen Fehler, weil da haben sie wieder diese frontale Ausrichtung.
Also digitale Tafeln sind
das. Genau, das ist auch wieder das. Sie brauchen praktisch iPads. Sie brauchen, dass die Schüler selbst gesteuert in Teams kooperativ arbeiten. Und damit zusammenhängt auch die Öffnung der Schule.
Die bauliche Öffnung.
Die AOK hat neulich festgestellt, Schüler sitzen heute durchschnittlich 9 Stunden am Tag mit verheerenden Folgen. Und wir haben in meinem Studium in 70er Jahren von der bewegten Schule geredet. Die Schule ist erstarrt heute. Die Schüler sind sozusagen sensorischer Deprivation ausgeliefert, würde ich mal sagen. Also das ist sehr eine starke These. Aber wenn Sie angucken, welche Folgen das hat, wir haben anwachsende ADHS-Diagnosen. Das sind natürlich Reaktionen auf bewegungseinschränkende, depravierende Lernumgebung.
Ja, aber wenn wir uns jetzt die ganze Zeit bewegen, sozusagen, während des Lernens, ich überspitze das mal, da verstehe ich immer noch nicht, was hat das dann mit der Form des Klassenzimmers zu tun? Also wenn wir jetzt sagen, der pädagogische Ansatz ist der entscheidende, wie wir etwas vermitteln, dann ist es doch egal, ob ich jetzt links und rechts und irgendwo sitze oder ob ich eben in einer streng nach vorne gerichteten Form sitze.
Nein, das fängt mit dem Mobiliar an. Das muss so flexibel sein, dass sie sozusagen Alleinarbeit, Gruppenarbeit, Teamarbeit, Großgruppe, also dass sie da flexibel hin und her wechseln können.
Kann ich doch die Stühle rücken?
Das reicht nicht. In den meisten Schulen haben wir feste Doppeltische, die schwer zu bewegen sind, die auch den Raum vollstellen. Aber es geht nicht nur darum, es geht auch um andere Erlebnislandschaften. Es geht um die Grundbedürfnisse, sich entspannen, relaxen, sich sozusagen konzentrieren, auch mal, wie gesagt, tanzen, sich bewegen, rausgehen
aus
der
Wechsel, Schule. Oder? Alles im Wechsel.
Im kontinuierlichen Wechsel. Wir sprechen ja von der Rhythmisierung. Lernen ist rhythmisiert. Sie müssen mal eins sehen. Wir machen ja Zukunftswerkstätten, wo die Lehrer, Eltern, Schüler zusammen die Schule der Zukunft denken. Die bauen nie rechteckige Kästen mit davon abgehenden Behördenfluren. Das sind immer organische Rundbauten mit Glaskuppeln, pavillonartig in die Natur integriert. Warum haben wir diesen Typ? Weil es einen preußischen Kultusminister gab, Trott zu Solz, man beachte den Vornamen, Trott, der hat 1911 die 45-Minuten-Stunde eingeführt. Niemand, wenn er was Kreatives machen wollte, würde sich in einen kahlen Raum setzen, einen Wecker stellen, der alle 45 Minuten klingelt, dann dürfen sie 5 Minuten auf Toilette und das machen sie 8 Stunden am Tag.
Andererseits müssen die Lehrer ja das Curriculum durchkriegen. Ne?
Ja.
Also die würden dann sagen, gut, das klingt ja alles sehr schön, was Sie sagen, Herr Buro, aber ich muss ja den Lehrplan durchkriegen.
Ja, das ist ja schon die falsche Orientierung sozusagen.
Sonst schimpft mich das Bildungsministerium.
Ja, das ist industrielle Massenpädagogik, sozusagen Fließbandsystem, für alle zur gleichen Zeit das Gleiche. Die Schule ist nach dem Modell der Fabrik aufgebaut. Schüler werden nach Alterskohorten sortiert, die fließbandmäßig vorrücken, wobei der Ausschuss aussortiert wird. Wir wissen, dass in der Grundschule Kinder in der ersten Klasse heute schon 3 Jahre Leistungsunterschiede haben. Sie haben also Kinder, die können schon perfekt Computer programmieren, alles Mögliche. Und sie haben welche, die können in der dritten Klasse noch nicht richtig rechnen. Deswegen ist die Grundschule die pädagogisch innovativste Schule. Da wird nämlich, die Lehrer müssen mit der Vielfalt umgehen, also fangen die an, Umgebungen zu verändern und so weiter. Während das in den höheren Schulformen, sehen wir mal von den Berufsschulen ab, da sieht's auch anders aus, aber noch diese Monokultur ist, die es erst seit 200 Jahren gibt. Diese Form des Schulemachens ist ja erst 200 Jahre alt und wir kommen jetzt auch durch die Digitalisierung an einen revolutionären Wandel, der sozusagen völlig neue Lehr-Lern-Formate erfordert. Und wenn Sie mal Großkonzerne anschauen, wir haben neulich für Braun-Melsungen das Büro der Zukunft mit den Führungskräften entwickelt, die wollen keine solchen Behördenkästen mehr. Die bauen offene Lernschaften mit Rückzugsraum, so Glaskuben, wo man aber auch Spielflächen oder sozusagen vielfältigste Begegnungsformen, die den natürlichen Rhythmen, unseren Bewegungsrhythmen, unseren Bedürfnissen entsprechen.
Die Frage ist natürlich, ob die Schulen die Ressourcen haben, um das genauso machen zu können. Und da kommen wir, glaube ich, zur entscheidenden Frage, wie soll das denn bezahlt werden und wer soll das vor allem alles machen?
Gut, ich habe ja in meinem Buch Positive Pädagogik Beispiele gegeben, die Valentin-Traut-Schule Groß-Almerode, einen Kasten aus den 60er Jahren, runtergekommen und so weiter. Und da haben die Lehrer versucht, ihre Pädagogik grundlegend zu verändern, haben gemerkt, wir brauchen dazu sozusagen Lernecken, Differenzierungsräume. Und die haben uns der ärmste Kreis Deutschlands, Werra-Meißner-Kreis, 40% Bevölkerungsrückgang, die haben das geschafft, eine Vision zu entwickeln, den Schulträger so zu begeistern, dass sie diesen Bau mit relativ wenigen Mitteln umgebaut haben. Also es werden Wände versetzt, es werden mehr Glasflächen reingebracht, es werden eine Spielothek eingebaut, verschiedene Sachen. Das zeigt, es geht jetzt nicht darum, also jetzt um Milliardenkosten, aber ein entscheidender Punkt, den ich jetzt noch gar nicht genannt habe. Im Moment werden in Berlin, München, Hamburg neue Schulen gebaut. Und wenn wir die nach dem Modell der Preußenkaserne bauen, dann haben wir die nächsten 100 Jahre Pädagogik zugemauert. Mhm. Und sie müssen bei der Montagsstiftung gucken. Die hat ein tolles Buch gemacht, Schulen bauen und planen. Und da sehen Sie ganz viele Modelle, ganz konkret, die zum Beispiel in Südtirol umgesetzt worden sind oder zum Teil auch hier in Deutschland.
Noch ein abschließendes Wort zum Thema Ganztagsschule, was ja im Moment auch gerade bei den Jamaika-Sondierungsgesprächen offenbar wichtig ist und wo man sich offenbar geeinigt hat. Also könnte das zum Beispiel eine Lösung sein, den Schultag einfach etwas zu verlängern, damit man überhaupt es rhythmisieren kann, wie Sie ja gesagt haben, dass man einfach viel mehr tun kann im Laufe eines Tages. Ist das schon der richtige Schritt?
Sie treffen den Punkt, aber nicht den Schultag. Bitte nicht, sondern den Lerntag und Bewegungstag. Also die Ganztagsschule bietet ja durch das erweiterte Zeitkonzept die Möglichkeit zu rhythmisieren, lernen, entspannen, konzentrieren und aber auch Unterrichtsgänge, die Schule verlassen. Wer sagt denn, dass sie in schlecht belüfteten Räumen am besten lernen? Ja, also sozusagen auch durch Partnerschaften mit Museen, Theatern, Verbänden und so weiter. Leider ist die Ganztagsschule bisher noch nach dem Bikini-Modell organisiert. Das heißt, und Vormittag und Nachmittag haben häufig wenig zu tun. Das liegt an der mangelnden finanziellen Ausstattung. Und aber das wäre sozusagen die Herausforderung, wirklich eine lebendige Lehr-Lern-Umgebung zu schaffen, die eben dann auch architektonisch entsprechend gestaltet sein muss.
Olaf Axel Buro, Professor für Allgemeine Pädagogik, glaubt also an die Zukunft eines besseren deutschen Klassenzimmers. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön, dass Sie bei uns waren.